Das Thema heute ist Gottes Buchführung. Gottes Buchführung. Ja, manche haben ja mit Buchführung zu tun, in der Ausbildung oder beruflich. Und also mein Empfinden ist, also auch mit den Leuten, mit denen ich Kontakt habe, dass es da wenig Neutralität gibt. Also ich treffe auf Leute, die sagen, Buchführung, das liegt mir, das kann ich. Und ich treffe auf Leute, die sagen, das liegt mir gar nicht, das hasse ich ehrlich. Also das geht mir richtig auf die Nerven. Also ich habe jetzt selten jemanden gefunden, naja, stehen dem so neutral gegenüber. Also Buchführung ist so ein Thema, das so ein bisschen polarisiert. Heute geht es uns um Gottes Buchführung, aber die ist von einer ganz, ganz anderen Art. Und ich bin gespannt, wie das auf uns wirkt und welche Botschaft heute an dieser Stelle bei uns ankommt, Gottes Buchführung. Wir kommen zu Daniel 12 und eigentlich sind die Kapitelunterteilungen an der Stelle nur Theorie, denn seit Kapitel 10, Vers 1 geht eine Begebenheit durch. Daniel hat Visionen gehabt, er hat sie nicht verstanden, er hat bei Gott nachgefragt, was es bedeutet und Gott hat ihm aus dem Himmel dann die Erklärung zugesandt. Es heißt dann dort, hat man letztes Mal ja gehört, es kam ein Mann aus dem Himmel und es wird auch von Engeln geredet. Und da hat sich dann ein Gespräch entwickelt zwischen Daniel und diesem Mann und diesem Engel. Und hier geht unser Text heute einfach direkt weiter in diesem Gespräch. Hier heißt es dann, Kapitel 12, Vers 1, zu jener Zeit, sagte der Engel, wird der große Engelfürst Michael eingreifen und für dein Volk kämpfen. Es wird eine Zeit der Not und Bedrängnis sein, wie es sie seit Menschengedenken nicht gegeben hat. Aber dein Volk wird gerettet werden, alle, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Also Daniel erfährt jetzt, diese Vision bedeutet, dass es für sein Volk eine Zeit der Bedrängnis geben wird, der Verfolgung. Aber sie werden auch gerettet werden, und zwar alle, die im Buch Gottes stehen. Also es geht um ein Buch, Gottes Buchführung. Das ist ja unser Thema heute. Vers 1, diese Aussage zu jener Zeit, die bezieht sich auf Kapitel 11, Vers 40. Dort geht es um Antiochus, den vierten Epiphanes, also diesen König, von dem wir jetzt schon echt, echt viel gehört haben. Wahrscheinlich habe ich in den Kapitel 7 bis 12 in jeder Predigt diesen Namen mal gehört. Antiochus war ein Antisemit, ein Judenhasser, ein Gotteshasser. Er hat Jerusalem erobert, den Tempel geschändet, indem er ihm den Gott Zeus weihte. Er hat dort Schweine geopfert. Er hat verboten, nach dem alttestamentlichen Gesetz und eben Gottes Geboten zu leben und hat die Leute, die das trotzdem wollten, unterdrückt, verfolgt, gefoltert und manche sind einfach verschwunden. Um diese Zeit der Bedrängnis geht es. Das ist gemeint, wenn hier heißt, es wird eine Zeit der Bedrängnis kommen, eine Zeit großer Not. Aber die Leute werden gerettet werden. Gott wird seine Leute retten, und zwar alle, die in seinem Buch stehen, heißt es hier, im Buch Gottes. Entscheidend ist also Gottes Buchführung. Was es mit dem Buch auf sich hat, das kriegen wir ein bisschen erklärt im Propheten Maleachi, in Kapitel 3, Vers 16. Dort heißt es, der Herr hat aufmerksam zugehört, als die Menschen, die ihm treu geblieben waren, so untereinander redeten. Er hatte die Namen aller, die ihn ernst nehmen und ehren, in ein Buch schreiben lassen, damit sie vor ihm in Erinnerung bleiben. Also Gott hat schon immer dafür gesorgt, dass die Leute, die ihn ehren, die ihm treu sind, an ihn glauben und ihn lieben, besonders bei ihm in Erinnerung bleiben. Er hat sie sich festgehalten in einem Buch. Das Buch ist natürlich ein Bild, um auszudrücken, Gott vergisst niemals diejenigen, die zu ihm gehören, ihm treu sind und an ihn glauben. Auch wenn die äußeren Umstände vielleicht dafür sprechen. Und es wird ja so eine Zeit der Bedrängnis und Verfolgung kommen, hat Gott gesagt. Aber die, die in seinem Buch stehen, werden trotzdem gerettet sein und gerettet bleiben. Das zeigt sich dann auch jetzt, wenn wir wieder zurückgehen in Daniel, in den nächsten Versen, in Vers 2 und 3. Dort sagt dieser Engel dann weiter zu Daniel: Viele, die in der Erde schlafen, werden erwachen, die einen zu ewigem Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Und diese anderen sind halt die, die Gott nicht treu bleiben. Die eben einfach diesen Gott Zeus, den Gott von Antiochus Epiphanes annehmen, die untreu sind, die mit Gott den Bund brechen. In Vers 3 haben wir das dann auch nochmal, nur von einer etwas anderen Seite. Dort heißt es dann: Die Einsichtigen werden leuchten wie der Tag helle Himmel, und alle, die anderen den rechten Weg gezeigt haben, werden glänzen wie die Sterne für ewige Zeiten. Also die, die einsichtig sind und sagen: Nein, nein, ich bleib bei unserem Gott, die werden ewig leuchten wie die Sterne im Himmel. Also das sind Bilder dafür, dass es ihnen für die Unendlichkeit gut gehen wird, dass sie ein Reich Gottes sein wird, dass sie das ewige Leben haben, dass sie gerettet sind. Einsicht bedeutet aber auch, dass das noch möglich ist, wenn man jetzt tatsächlich diesen fremden Gott angenommen hat und diesem Druck unterliegen ist und man zeigt dann Einsicht und kehrt zu Gott zurück und hält ihm dann noch die Treue, ist man auch gerettet. Außerdem werden die Einsichtigen, heißt es hier, manchen trotz dieser schweren Zeit den richtigen Weg zeigen, ihnen die richtige Information geben und so dafür sorgen, dass sie den Weg zu Gott finden oder auf dem Weg zu Gott bleiben. Das ist die Botschaft an Daniel. Manche werden aber auch uneinsichtig sein und uneinsichtig bleiben. Und das haben wir dann in Vers 10. Dort sagt dann der Engel zu Daniel: Und die, die Treulosen, die sich Gott abgewandt haben, werden bis zuletzt auf ihre Untreue beharren. Sie werden nicht verstehen können, was ich dir offenbart habe, aber die Einsichtigen werden es verstehen. Also es ist Einsicht gefordert. Aber leider ist es bei uns Menschen manchmal so, dass man tun, reden und machen kann, was man will. Es kommt nicht zur Einsicht. Und dann ist eben auch bei Gott irgendwann der Punkt erreicht, wo es dann eben vorbei ist. Das ist diese Botschaft, die letzte Botschaft an Daniel. Gottes Buchführung. Es geht darum, im Buch Gottes zu stehen. Buchführung. Also ich habe mal geguckt, was Buchführung per Definition ist und habe hier Folgendes gefunden. Manche wissen das ja auch schon, weil sie ständig damit zu tun haben. Aber hier hieß es dann: Buchführung bezeichnet die in Zahlen werden vorgenommene lückenlose, zeitlich und sachlich geordnete Aufzeichnung aller Geschäftsvorgänge in einer Unternehmung aufgrund von Belegen. Also zeitlich, sachlich, lückenlos. Ja, deswegen gibt es auch Belegpflicht und was da so alles mit dranhängt. Das ist Buchführung. Und Gottes Buchführung, die ist auch lückenlos. Es stehen alle in dem Buch, die zu ihm gehören. Wer nicht zu ihm gehört, steht nicht in diesem Buch. Diese Leute stehen aber dann in einem anderen Buch, heißt es. Und das möchte ich mal mit euch betrachten. Das haben wir dann im Buch der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel. Dort heißt es: Ich sah alle Toten, hohe und niedrige, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Dann wurde noch ein Buch aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Den Toten wurde das Urteil gesprochen. Es richtete sich nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Also auch Gott hat eine lückenlose Buchführung. Seit es die Menschen gibt, hat er alles gesehen. Nichts ist ihm entgangen. Und aufgrund dieser lückenlosen Buchführung wird er am Schluss endgültig Recht sprechen. Aber da gibt es dieses andere Buch hier, ne? Dieses Buch des Lebens. Und das ist das Gleiche, das wir gerade im Text in Daniel gesehen haben. Es ist das Buch Gottes. Wer da drin steht, der ist gerettet. Und das bedeutet, dass in dem anderen Buch über ihn nichts mehr steht, sondern dass das gelöscht ist. Gott ist bereit, unsere Buchführung verschwinden zu lassen. Jemand, der Buchführung macht, wird das nie tun, kann das nie tun, wird sie strafbar machen. Gott ist bereit, solche sträfliche Gnade walten zu lassen und dieses andere Buch zu löschen, wenn wir im Buch des Lebens stehen. Darum kommen wir zur ersten Botschaft für uns heute, das Buch des Lebens. Erste Botschaft, das Buch des Lebens. In früheren Zeiten hat man die Texte mit diesem Buch und auch in der Offenbarung und in Daniel für utopisch gehalten. Man sagt es doch vollkommen unmöglich, ne? Rational durchdacht. Niemand kann das Leben von jemand komplett aufzeichnen und so viele entsprechende Informationen haben. Das geht doch überhaupt nicht. Heutzutage ist das nicht mehr utopisch. Heutzutage kann man sich gut vorstellen, dass schon wir Menschen sind da bald so weit, solche Dinge umfassend festzuhalten. Der Unterschied ist aber, dass Gott jetzt nicht Big Data ist, der hier Sachen sammelt und sammelt und sammelt und Profil erstellt, um uns dann irgendwann Platz zu machen und in die Pfanne zu hauen. Gott ist einfach nur die letzte Instanz. Er wird am Ende für Gerechtigkeit sorgen. Und das ist bitter nötig. Als wir noch im Gemeindedienst in Köln waren, hatte meine Frau eine Arbeitskollegin, eine junge Frau, sie war ungefähr gleich alt wie meine Frau damals. Und diese junge Frau wollte mal ein Auslandsjahr in Südamerika machen. Das hat sie dann auch gemacht. Abends hat sie ihre Unterkunft verlassen, sagt, sie macht einen Spaziergang. Und seitdem ist sie nie wieder aufgetaucht. Es war 2003. Seitdem ist sie spurlos verschwunden. Niemand hat etwas gesehen, niemand hat etwas gehört. Alle Bemühungen, sie zu finden, sind gescheitert. Niemand hat etwas gesehen. In unserer Welt geschehen Dinge und sie bleiben einfach ungesehen. Niemand bemerkt es. Und das sind zum Teil auch Dinge, die niemals unbemerkt bleiben dürfen. Die dürfen nicht einfach in der Versenkung verschwinden. Aber es geschieht, seit es diese Welt gibt. Unzählige Male geschah es und geschieht es bis heute. Darum lasst uns heute diese erste Botschaft hören. Gott sieht. Nichts ist vergessen. Nichts bleibt ungesühnt. Es wird zur Gerechtigkeit kommen. Wir haben das auch in der Offenbarung, Kapitel 6, dort heißt es in der Mitte, in einem inneren Kreis um den Thron, gemeint ist der Thron Gottes, waren vier mächtige Gestalten, die nach allen Seiten voller Augen waren. Gott sieht. Gott hat gesehen. Er weiß, wo die ehemalige Arbeitskollegin meiner Frau ist. Aber ohne Gott als letzte Instanz würde das für immer offen bleiben. Es würde nie Klärung geben. Und ich glaube, wir können uns nicht ausmalen und schon gar nicht aufzählen, wie oft in der Weltgeschichte so etwas geschah. Niemand hat gesehen, niemand hat gehört. Nie wurde Gerechtigkeit geübt. Am Ende wird sie kommen durch Gott selbst. Er ist die letzte Instanz. Und da stellt sich natürlich die Frage, also warum macht er dann jetzt nicht endlich mal was? Ne? Und sorgt hier mal für Gerechtigkeit. Es gibt unzählige Menschen, die haben damit echt ein Problem. Ich habe damit auch schon oft ein Problem gehabt, habe das Gott gesagt, ja, was ist denn jetzt? Wie, das kann ja wohl nicht sein. Die Antwort fand ich dann in 2. Petrus 3, Vers 9. Dort heißt es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, also die Heißung, dass er kommt und sein Reich einführt, wie es einige für eine Verzögerung halten, sagt Paulus hier, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern alle zur Buße kommen. Er möchte, dass so viele Leute wie möglich, wenn möglich alle, im Buch des Lebens stehen. Aber schon bei Daniel hat sich gezeigt, manche werden nie einsichtig werden. Aber trotzdem gibt Gott Zeit, er gibt Zeit, er gibt Zeit. Und das, was hier steht, gilt ja nicht nur für die anderen bösen Madensäcke und elenden Lumpen, die hier auf der Welt rumlaufen, das gilt ja auch für mich. Ich hatte Zeit. Mir konnte mir jemand das Evangelium sagen. Ich hatte Zeit, eine Beziehung zu Jesus aufzubauen. Und es war bitter nötig, denn sonst wäre auch ich verloren. Denn wenn Gott kommt, dann gelten seine Maßstäbe. Und dann wird's für uns alle wirklich, wirklich schwierig. Stellen wir uns mal vor, hier im Livestream wäre jetzt allein nur das sichtbar, was letzten Monat oder im halben Jahr bei uns abgelaufen ist, was wir getan haben. Alles, was wir gesagt haben, getan haben und auch alles, was wir gedacht haben. Ich glaube, schon allein das wäre schwierig und wir hätten echt Probleme, das unseren Gegenüber und Mitmenschen zu erklären. Ja? Wie wäre das bei einem halben Jahr, bei einem Jahr? Wie wäre das, wenn es unser ganzes Leben betrifft? Das wäre wirklich, wirklich ein Problem. Und wenn wir Sachen schon Menschen nicht erklären können, weil sie tabu sind, weil sie ein Verbrechen wären, ein Vergehen, wie wollen wir das dem Gott erklären, der lückenlos Buch geführt hat? Seit mir das klar ist, habe ich Gott nie mehr gesagt, du musst jetzt hier mal was tun und endlich für Gerechtigkeit sorgen. Seitdem bin ich froh, dass er Zeit lässt. Aber irgendwann wird diese Zeit zu Ende sein. Das wird sehr stark deutlich im Propheten Jesaja. Dort schreibt der Prophet Folgendes. Es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn, er saß auf einem hohen Thron. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 den Leib, 2 hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt, die ganze Erde bezeugt seine Macht. Also sie haben 6 Flügel, 4 davon brauchen sie, um sich einzuhüllen. Ist die Frage, warum? Also sie beantworten die Frage selbst, sie rufen es ja aus. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Also selbst für die Engel ist Gottes Anwesenheit, seine Heiligkeit, seine Vollmacht unerträglich. Sie müssen sich schützen. Wie wollen wir diesem Gott unsere Buchführung erklären? Wie wollen wir uns rausreden? Es wird nicht gelingen. Das Gute ist, dass Gott gnädig sein möchte. Er ist kein Bürokrat, sondern bereit, die Buchführung zu löschen, was ich gerade schon gesagt habe. Und ich glaube, wir haben jetzt ansatzweise hoffentlich verstanden, dass diese Buchführung immens sein wird. Aber Gott ist bereit, sie zu löschen. Das zeigt sich auch im Neuen Testament wieder im Hebräerbrief. Dort heißt es, der Bund, den ich dann mit ihnen schließen würde, sagt Gott hier, sagt Jesus, der wird völlig anders sein. Ich werde ihnen meine Gesetze nicht auf Steintafeln, sondern in Herz und Gewissen schreiben, und ich will nie mehr an ihre bösen Taten oder an ihre Sünden denken. Das ist enorm, ne? Gerade haben wir gesagt, Gott erinnert sich an die, zu ihm gehören. Er erinnert sich auch an alles andere. Es gibt eine lückenlose Buchführung. Aber hier heißt es nun, wenn wir in diesem neuen Bund mit ihm stehen, wird er vergeben. Und es heißt hier, er wird auch vergessen. Das heißt, die Buchführung ist gelöscht. Und das ist das Interessante an Gott, ne? Es gibt so eine Vergebungsvergesslichkeit, ne? Eine Vergebungs, ich nenne es jetzt mal ja ganz salopp, Vergebungs-Alzheimer. Ja? Wir haben die leider nicht. Wir können vergeben, aber unsere Erinnerung bleibt da. Wir vergessen oft nicht. Bei Gott ist das der Fall. Er vergibt und vergisst. Er will nie mehr daran denken. Darum nutzt diese Freiheit. Wenn du merkst, da kommt immer wieder das Gleiche, du wirst nicht frei, dann bete nicht und sag, oh Herr, schon wieder und schon wieder, das ist widersinnig, denn er hat dir vergeben, wird sagen, wieso, ist ja noch nie passiert. Geh mit deinen Sünden um, als wäre es das erste Mal gewesen. Das kannst du und darfst du, wenn du zu Jesus gehörst. So wirst du frei werden. Geh nicht von der Unfreiheit, sondern von der Freiheit aus. Gott vergibt. Er vergibt und vergisst, weil Jesus unsere Gerechtigkeit geworden ist. Das haben wir in 2. Korinther 5, Vers 21. Dort steht, Gott hat Christus, der ohne Sünde war, an unserer Stelle verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Darum wurde Jesus Mensch. Er war Mensch und Gott zugleich. Und er war bereit, alles, was bei uns lückenlos zu Buche geschlagen hat, einfach auf sich zu nehmen. Alles, was in diesen anderen Büchern steht, ist er bereit, als Mensch für dich zu tragen. Darum ist er Mensch geworden, aber Gott sei Dank sündlos geblieben. Darum kam er in unsere Welt. Und das anzunehmen und zu sagen, oh ja, das ist für mich geschehen, bedeutet, den Bund zu schließen für die Ewigkeit. Und das bedeutet, diese Bücher sind gelöscht und du stehst im Buch des Lebens. Eine andere Möglichkeit gab es nicht. Instanzen, Gerechtigkeitsinstanzen, juristische Instanzen, Gerichte widersprechen sich in der Regel nicht. Also wenn das immer der Fall ist, dann fragt man sich ja, wie ist denn das? Stimmt jetzt mal das oder das? Juristische Instanzen werden dadurch ausgezeichnet, dass sie zu dem stehen, was sie sagen. Was im Gesetz steht, es ist nicht einmal so und einmal so. Sie leben keinen Selbstwiderspruch, sonst könnte man das ja gleich vergessen. Und das ist bei Gott nicht anders. Er ist die letzte Instanz und er widerspricht sich nie. Schwamm drüber war nicht möglich. Diese Vergehen sind geschehen gegen seine Person, gegen die Schöpfung oder gegen andere Menschen. Und es wird zur Gerechtigkeit kommen. Entweder dadurch, dass wir uns vor Gott verantworten müssen und dann verloren sind, denken wir mal an diese Engel, oder sie geschieht dadurch, dass Jesus sagt, Vater, es ist in Ordnung. Ich bin bereit, es auf mich zu nehmen. Welcher Weg ist dir lieber? Willst du es drauf ankommen lassen, auf diese anderen Bücher, oder willst du im Buch des Lebens stehen? Wenn ja, schließ den Bund mit Jesus. Sag ihm das und beginne ein Leben mit ihm. Führe regelmäßige Kommunikation mit ihm, bete. Lerne ihn kennen durch die Bibel, lies mal ein Evangelium. Beginne dein Leben mit ihm zu gestalten. Es geht um Beziehung. Es geht darum, im Buch des Lebens zu stehen, dadurch, dass Jesus dich kennt. Das alles wird dann schön zusammengefasst im Johannesevangelium. Dort heißt es, Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Nun werden alle, die sich auf den Sohn Gottes verlassen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Was hast du zu verlieren, außer deine Sünden? Darauf können wir doch verzichten, oder nicht? Das Buch Gottes, das Buch des Lebens. Daniel bekommt dann auch eine Anweisung. Hier geht es wieder um ein Buch, das ist der zweite Teil von unserem Text. Da heißt es, dann sagte er noch zu mir, also Daniel sagt, dann sagt dieser Engel, ist gemeint, noch zu mir, halte geheim, was ich dir jetzt gesagt habe, schreibe es auf, versiegele das Buch, damit es in der letzten Zeit geöffnet wird. Viele werden ratlos umherirren, aber in diesem Buch wird Rat zu finden sein. Hier geht es jetzt nicht mehr um das Buch des Lebens, sondern um das Buch Daniel, speziell um die Visionen. Daniel soll das aufschreiben und versiegeln. Und versiegeln bedeutet jetzt hier nicht unter Verschluss, dass man nicht rankommt, sondern versiegeln heißt, dass es aufbewahrt, archiviert wird für die Zeit, in der man es braucht, für diese kommende Zeit der Verfolgung, der Leiden. Dann wird dieses Buch wichtig sein, denn dann sind viele konfus und ratlos. Und dann sollen sie durch dein Buch, Daniel, durch die Botschaft, die ich dir gesagt habe, Rat finden und Orientierung finden. Das ist Gottes Buchführung, ne? Er möchte durch dieses Buch führen, damit die Menschen auf dem Weg bleiben, in der Beziehung zu ihm oder neu in die Beziehung zu ihm finden und dadurch im Buch des Lebens stehen. Und dann sagt Daniel weiter: In diesem Augenblick sah ich zwei weitere Männer, einer auf dieser, einer auf der anderen Seite des Tigrisstroms. Also Daniel ist am Tigris. Der eine fragte den Mann in dem leinenen Gewand über dem Wasser des Stromes: Wie lange wird es dauern, bis diese erstaunlichen Ereignisse zu Ende kommen? Also wie lange wird diese Leidenszeit für Gottes Volk dauern? Ist eine wichtige Frage. Der Mann über dem Wasser erhob beide Hände zum Himmel und schwor bei Gott, der ewig lebt: Es dauert 1 Jahr, 2 Jahre und ein halbes Jahr, also 3,5 Jahre Leiden. Dann wird das alles vollendet werden. Und das passt historisch sehr, sehr gut. Antiochos Epiphanes hat so im Jahr 166, 167 vor Christus den Tempel geschändet, entweiht und auch Jerusalem erobert. Und im Jahr 164 nach Christus ist er gestorben. Und in diesem Jahr wurde der Tempel danach neu wieder geweiht. Also es passt sehr gut, diese Zeit historisch. Jetzt im Rückblick können wir das alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Daniel hatte diesen Rückblick ja aber noch nicht und kann es deswegen nicht so ganz einordnen. Und deswegen geht es hier noch weiter in Vers 8. Also, habe ich Vers 7 gerade gezeigt schon? Moment, jetzt muss ich mal gucken. Vers 5, 6, nein, jetzt noch Vers 7, Entschuldigung, dass ich euch nicht durcheinander bringe. Also da stand dann: Der Mann über dem Wasser erhob beide Hände zum Himmel, schwor bei Gott, es dauert 1 Jahr, 2 Jahre und ein halbes, also diese 3,5 Jahre, die ich gerade erklärt habe. Das haben wir hier in Vers 7. Und jetzt geht's weiter, ne? Daniel konnte das nicht im Rückblick nachvollziehen wie wir, denn die Zeit war bei ihm noch nicht da. Und deswegen sind noch mehr Fragen. Und das haben wir dann ab Vers 8. Hier heißt es dann: Ich hörte seine Worte, konnte sie aber nicht begreifen. Ist ja logisch. Deshalb frage ich mein Herrn: Wie wird das Ende aussehen? Also was genau bedeutet das Ende? Wie wird das sein? Er sagte: Geh jetzt, Daniel. Was ich dir gesagt habe, soll bis zur letzten Zeit geheim und versiegelt bleiben. Also es soll zum richtigen Zeitpunkt bereitlegen. Aber er soll jetzt gehen. Na, das ist ja jetzt nicht gerade eine befriedigende Antwort, muss man sagen. Naja, aber so ist das dann hier halt zunächst leider mal. Naja, es geht dann aber weiter in Vers 10. Da kommt dann doch noch so ein bisschen Antwort. Da heißt es dann: Viele werden von Gott geprüft werden, damit Gottes Volk am Ende rein und geläutert wird. Es wird sich eben zeigen, wer steht im Buch des Lebens, wer gehört zu Jesus, zu Gott und wer nicht. Oder wer ist da nur ein bisschen interessiert oder traditionell oder so aus anderen Interessen dran. Das wird sich zeigen. Und die Treulosen, die sich von Gott abgewandt haben, werden bis zuletzt auf ihre Untreue beharren. Sie werden nicht verstehen können, was ich offenbart habe, aber die Einsichtigen werden es verstehen. Das heftigste und größte Problem und die brutalste Sünde ist mangelnde Einsichtsfähigkeit, ist die Unfähigkeit, Einsicht zu zeigen. Das wird irgendwann das Ende dieser Menschen sein. Einsicht. Sie werden einfach kein Reden machen, was es wird nicht bringen. Daniel, Propheten, wir haben das ja gesehen, auch im Volk Israel, ne? Schon vor Daniel. Da kamen Propheten, haben gesagt: Und Leute, und tut doch, nichts hat gebracht. Dann sandte Gott die Babylonier, das Land wurde geplättet, die Leute verschleppt. Und dann haben endlich ein paar angefangen zu begreifen. Oh, Gott redet und redet, ja, aber irgendwann wird er handeln. Sind wir einsichtig? Das ist die Frage. Und dann haben wir wieder so eine Zeitangabe hier. Von dem Zeitpunkt an, wenn das tägliche Opfer unterbunden wird, das hat Antiochus ja gemacht, er hat den Opferdienst, Opferkult im Tempel aufgehoben und dann, dass das entsetzliche Scheusal aufgestellt wird, hat er ja gemacht, den Gott Zeus im Tempel aufgestellt. Also nochmal, jetzt habe ich zu viel reingequatscht. Von dem Zeitpunkt an, wenn die täglichen Opfer unterbunden werden und das entsetzliche Scheusal aufgestellt wird, dauert es 1290 Tage. Und das sind so ungefähr 3,5 Jahre. Und dann geht es weiter in Vers 12. Freuen dürfen sich alle, die geduldig ausharren, bis 1335 Tage vergangen sind. Das sind so ungefähr 3,6 Jahre. Dann wird der Spuk zu Ende sein. Und diese 3,5 Jahre, die spielen auch weiter in der Bibel eine Rolle. Im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, Kapitel 12, Vers 14. Dort hängt das im Zusammenhang mit der Geburt Jesu und den Ereignissen um die Geburt Jesu zusammen. Und in Offenbarung 13 haben wir das dann auch nochmal. Da wird von 43 Monaten geredet, in denen ein Tier herrscht. Und wir haben in Daniel ja gesehen, diese Tiere stehen für Reiche, nicht unbedingt für Weltreiche, also schon für Weltreiche, ne? Für die Perser, für die Griechen. Aber große Reiche und jetzt nicht Reiche, die die gesamte Welt umspannen, sondern einfach Weltreiche, die einen großen Teil der Welt beherrschen. Dafür stehen diese Tiere. In der Offenbarung ist das nicht anders und dort heißt es dann eben, dass ein so ein Tier laut Offenbarung 13 43 Monate Macht haben würde und das sind wieder um die 3,5 Jahre. Also wenn ihr eine stille Stunde habt und ihr da ein bisschen tiefer rein wollt, dann guckt euch einfach mal diese Zusammenhänge zwischen Daniel bezüglich der 3,5 Jahre und im Neuen Testament in der Offenbarung an. Und dann endet das Ganze hier für Daniel, es endet das Buch und auch für uns endet dann hier der Text in Daniel. Zu Daniel wird gesagt, du aber geh jetzt, leg dich zur Ruhe, am Ende der Zeit wirst du auferstehen, dann wird dir das Leben zuteil, das Gott für alle bestimmt hat, die ihm treu geblieben sind. Damit endet das Buch. Es endet gut. Mit einer unglaublich tollen Zusage. Während unserer Zeit im Gemeindedienst in Solingen und auch in Ostwestfalen, wir haben da mehr Jugendarbeit gemacht, meine Frau und ich, haben wir eine Kanufreizeit durchgeführt mit dem Jugendkreis. Und um die durchzuführen, also es war unglaublich, mussten wir als Leiter und auch die Mitarbeiter das Rettungsschwimmerabzeichen, also die Rettungsschwimmerausbildung in Silber machen. Wir mussten einen erweiterten großen Erste-Hilfe-Kurs machen und viele, viele andere Dinge. Es war ein riesiger Aufwand für diese Kanu-Freizeit, denn wir fuhren eben Kanu auf Gewässern, an denen es keinen Schutz vom DLRG oder andere Rettungseinrichtungen gab und um eine Jugendfreizeit mit dem Kanu darüber führen zu dürfen, musste man diese Ausbildung haben, diese Auflagen. Das war schon ein enormer Aufwand, aber wir Leiter und die Mitarbeiter haben das alle mitgemacht. Und es war dann auch nicht nur anstrengend, sondern hat auch Spaß gemacht, das zusammen durchzuziehen. Wir mussten fähig sein, im Falle der Fälle zu retten. Nicht kopflos oder panisch zu reagieren, wenn jemand im Wasser ist oder unter Wasser, sondern wenn möglich überlegt, nicht konfus, sondern logisch und wirklich helfend handeln zu können. Da gab es dann immer auch so einen Leitfaden, so ein kleines Heftchen, so ein kleines Büchlein, da stand es dann so alles drin, für den Fall der Fälle. Und das Buch Daniel, das erfahren wir jetzt hier in unserem Text, ist dasselbe. Es ist so ein Leitfaden, ein Weg, um Ordnung und Handlungsfähigkeit herzustellen und dadurch sicherzustellen, dass man gerettet werden kann im Fall der Fälle. Und der Fall der Fälle wird kommen, heißt es hier. Es ist ein Rettungsleitfaden für diese kommende Zeit. Es ist nicht nur eine Botschaft für Daniel selbst. Und im Prinzip ist die ganze Bibel und dazu auch noch das Neue Testament, meine ich, also die gesamte Bibel, so ein Leitfaden. Sie zeigt auf, wie wir den Weg finden ins Buch des Lebens. Und wie wir in dieser kommenden Zeit auf Kurs bleiben können und sollen. Das ist die zweite Botschaft, letzte Botschaft für uns heute. Und die letzte aus dem Buch Daniel. Also wir bringen heute hier echt was zum Abschluss. Die Botschaft lautet das Rettungskonzept. Zweiter Gedanke, das Rettungskonzept. Rettungskonzept. Also dieser Leitfaden, den wir da bekamen, da bei der Ausbildung, dieses Rettungskonzept, der fing bei den Grundsätzen an und wurde dann immer feiner und detaillierter, dass man sich das gut beibringen konnte. So sind Leitfäden oft aufgebaut und das Buch Daniel ist auch so aufgebaut. Ihr habt das vielleicht gemerkt, es kreiste in den Kapitel 7 bis 12, aber schon am Anfang, eigentlich immer um die gleichen Weltreiche. Die Perser, die Griechen unter Alexander dem Großen, dann geht es um die sogenannten Diadochenreiche. Das Reich von Alexander dem Großen wurde ja unter seinen vier Generälen, den sogenannten Diadochen, aufgeteilt. Davon blieben zwei übrig, das Geschlecht der Seleukiden und der Ptolemäer. Und aus den Seleukiden kam dann dieser böse Antiochus Epiphanes. Darum dreht sich eigentlich alles. Das kommt im Buch Daniel immer wieder. Und das ist typisch für alte semitische Literatur. Die Leute haben mehr in Spiralen gedacht. Es war spiralförmig aufgebaut. Es kam immer stufenweise ein weiterer Aspekt hinzu. Und wenn ihr nochmal durch Daniel gehen wollt oder euch jetzt auch in der Nacharbeitung, ich schicke ja wieder Infos, so damit beschäftigt wollt, dann habt das einfach mal im Blick, dass Daniel so einen schrittweisen Aufbau hat. Es wird immer detaillierter, so spiralförmig. In der Offenbarung ist das auch so. Im Neuen Testament ist Johannes derjenige, also der Apostel Johannes, der am meisten in diesen Spiralen und Wiederholungen und schrittweisen Detaillierung arbeitet. In seinem Evangelium sieht man das sehr stark, in den Johannesbriefen, in seinen Briefen und in der Offenbarung ist das auch so. Am Anfang in den Sendschreiben, die ersten Kapitel nicht, aber dann ist das so. Manchmal werden auch gewisse Ereignisse mehrmals gezeigt. Einmal aus der Perspektive der Erde, also Blick nach oben, und einmal aus dem Blick vom Himmel nach unten. Ja? Also die Art, wie Daniel funktioniert als Buch, als Literatur, als Text, haben wir auch in der Offenbarung. Und es ist gut und wichtig, wenn wir das so im Blick haben. Dann wird es aber auch so sein, dass manche Dinge erst mit der Zeit, mit dem Fortschritt der Zeit klar werden, wenn die Geschichte fortschreitet. Das hat man hier in Daniel, hier in unserem Text in Vers 4. Dort heißt es wörtlich übersetzt, dass sich mit der Zeit die Erkenntnis vermehren wird. Also mit dem Fortschreiten der Weltgeschichte werden wir auch mehr verstehen. Und so haben wir praktisch zwei Beziehungsebenen. Die eine sind die innertextlichen, dass wir die richtig in Beziehung zueinander setzen. Und die andere Beziehungsebene ist, dass wir die Texte in Beziehung zu unserer Zeit und Weltgeschichte setzen. Dabei ist es aber unerlässlich, also fundamental wichtig, also ich weiß nicht, wie ich das noch stärker jetzt betonen soll, dass wir bei den historischen Sachen, bei diesen Abläufen, was schon war, anfangen. Ansonsten gehen wir von uns aus, vergessen alles und interpretieren Kraut und Rüben. Und das hat man in der Weltgeschichte, vor allem leider in der Geschichte der Gemeinde Jesu, in der Kirchengeschichte, schon oft gesehen. Und rausgekommen ist pures Chaos. Es ist daher wichtig, richtig mit der biblischen Prophetie umzugehen. Und der letzte Grundsatz gilt, der gilt, ist immer von den Dingen, die klar sind, die völlig klar sind, auf die Unklaren zu schließen. Und diese Klarheiten, die sind wunderbar. Die möchte ich zum Schluss mit euch betrachten. Die erste Klarheit, Jesus hat das Neue Testament geschaffen, den neuen Bund. Deshalb kommt auch durch Christus der neue Bund zustande, damit alle, die Gott berufen hat, das zugesagte ewige Erbe empfangen. Christus ist in den Tod gegangen, um sie von den Folgen ihres Ungehorsams unter dem ersten Bund zu erlösen. Es ist ein Testament, ein Bund, ein Testament. Es trat in Kraft, als Jesus starb, und es gibt etwas zu erben, ein ewiges Erbe, das ist das ewige Leben. Zweite Klarheit, die ist genauso toll, eigentlich noch toller. Jesus möchte, dass wir erben können. Er möchte uns durch seinen Geist zu seinen Söhnen und Töchtern, zu seinen Kindern machen. Und Kinder erben nach Erbrecht immer. Das haben wir im Römerbrief, so heißt es. So macht sein Geist uns im Inneren gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder Gottes sind, dann sind wir auch Erben. Und das heißt, wir bekommen Teil am unvergänglichen Leben des Vaters, genauso wie Christus und zusammen mit ihm. Wenn du den Bund mit Jesus schließt, sagt, und ihm sagst, ich möchte mit dir zusammen sein, bis in die Ewigkeit, bis in die Unendlichkeit. Ich möchte, dass du mich führst. Wenn wir adoptiert werden, Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes, durch den Geist, und dann sind wir in diesem Bund, wir sind Teil von diesem Testament. Das Wort Bund und Testament ist in der Bibel das gleiche Wort, vor allem im Neuen Testament. Und dann werden wir erben, das ewige Leben. Hier wird be bewusst eine juristische Sprache verwendet, um klarzumachen, das ist dann mal ja vielleicht oder vielleicht auch nicht, ne? Gott ist die letzte Instanz. Er spricht dir das Erbrecht zu, er adoptiert dich, du bist gerettet. Die dritte Klarheit ist, Gott ist treu. Haben wir hier im Hebräerbrief. Wir wollen an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen, und wollen nicht schwanken, denn Gott, der die Zusagen gegeben hat, steht zu seinem Wort, und zwar für immer und ewig. Das heißt im Hebräer 10, ich glaube Vers 13 ist es, nagelt mich nicht fest, aber ich glaube Hebräer 10, Vers 13, auf jeden Fall steht es im Hebräerbrief, da heißt es, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit, unveränderlich gleich, er ist treu, er steht, was er sagt, gilt. Punkt. Und da kommt es zur vierten Klarheit, die haben wir auch hier. Darum möchte er, dass wir im Gegenzug auch treu sind. An der Hoffnung, am Bekennen, am Bekenntnis festhalten, nicht schwanken. Treue verlangt Treue. Und die letzte Klarheit, und das ist wahrscheinlich die heftigste, die gewaltigste, diese Treue bedeutet nicht, dass wir fehlerfrei sein müssen. So heißt es in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen. Er ist treu und gerecht. Trotz unserer Fehler. Vorausgesetzt, wir sind einsichtig. Dann ist Vergebung da. Ohne Einsichtigkeit sind wir verloren. Denn dann stehen wir irgendwann vor Gott und einer lückenlosen Buchführung. Und das ist dann echt, also, ja, die Katastrophe. Gottes Buchführung. Sie ist toll. Schau dir das an und komm ins Buch des Lebens. Amen.